Lesen das Evangelium aus Lukas 24, die Verse 13 bis 35. Und zwei andere Jünger gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 60 Stadien weit entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Und als sie so miteinander redeten, nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Da fragte Jesus: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der mit Namen Kleopas antwortete ihm: Bist du denn der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er fragte zurück: Was denn? Und sie sagten: Nicht das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber haben gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über alles das ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die waren heute früh bei dem Grab, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagten, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten. Ihn aber sahen sie nicht. Da sprach er zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens allen zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies alles erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und darüber kamen sie nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Da stellte er sich, als wollte er weitergehen. Da nötigten sie ihn und sprachen: Bleibe bei uns, es will schon Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Also ging er hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Da sprachen sie untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift eröffnete? Und sie standen auf zur selben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem, fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren, die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und da erzählten sie ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, Lob sei dir, o Christe. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wie so oft sage ich auch heute, als Anfang mal der Osterpredigt, es sind die einfachen und naheliegenden Fragen, die uns auf eine gute Spur bringen, um einen Text zu verstehen. Die erste Frage, die mich immer beschäftigt hat, früher mal, bei diesem Text: Warum erkennen Sie eigentlich Jesus nicht? Habt ihr da eine Idee? Warum erkennen Sie ihn nicht? Doch komisch. Die gehörten doch zum Jüngerkreis, zum erweiterten Jüngerkreis. Da mussten sie ihn doch kennen.
Denen wurden ja die Augen zugehalten.
Eine interessante Aussage. Manchmal kann man ja auch menschliche Erklärungen suchen und sagen, naja, die hatten irgendwie Tomaten auf den Augen. Manchmal sieht man nicht, was offensichtlich ist. Annette zum Beispiel weiß auch immer, dass ich nichts finde, dass ich nichts sehe. Außer im Kühlschrank. Da finde ich alles. Und weil das so ist, deswegen fange ich auch gar nicht erst an zu suchen, sondern lasse Annette suchen, die findet nämlich alles. Aber hier, in diesem Text, ist es nicht so etwas Natürliches, sondern es ist ein übernatürliches Nicht-Sehen-Können. Der Text sagt es, Christina hat es zitiert, ihnen wurden die Augen gehalten. Das bedeutet, auf wundersame Weise konnten sie nicht sehen, was offensichtlich war. Das gibt es übrigens heute auch noch. Ich habe gelesen bei Wilhelm Busch, der in Essen Pfarrer war, in der Zeit des Nationalsozialismus und der bekennenden Kirche angehörte, dass er sagte, wir hatten einmal Flugblätter gedruckt für ein Programm und die Gestapo hatte das aber gehört und da war noch auf einmal, hatte er Besuch bekommen und dieser Gestapo-Mann sagte, wir wissen genau, Sie haben da was geplant, wo sind die Flugblätter? Und die lagen mitten auf seinem Schreibtisch. Und dann fing er an, das ganze Büro zu durchsuchen. Alle Bücher aus den Regalen und die Kisten und unter den Regalen und Schubladen auf. Hat er nicht gesehen. Und Wilhelm Busch sagt, das ist so unfassbar gewesen. Er hat die ganze Zeit auf diesen Schreibtisch geguckt und hat und das ganze Büro auseinandergenommen, aber hat die Flugblätter nicht gesehen. Und zuletzt hat er sich dann noch mit seiner Hand auf die Dinger aufgestützt und gesagt, Pfarrer Busch, ich sage Ihnen eins, wenn Sie darin verwickelt sind, wir kriegen Sie. Das sagt er. Dem wurden die Augen gehalten, dass er nicht sah, was offensichtlich war. Und so wird das hier im Text gesagt bei diesen beiden Jüngern. Und dann kommt aber natürlich die nächste Frage gleich, und das ist die wichtigere Frage noch, nämlich, wieso eigentlich? Was sollte das denn? Also wenn wir die Evangelien mal so zusammenlesen, dann können wir merken, an demselben Tag hatte sich Jesus bereits anderen Jüngern schon gezeigt, zu erkennen gegeben. Warum denn hier jetzt dieses Versteckenspiel? Spielt Gott gerne Verstecken manchmal, oder? Warum macht er das? Und da kommt man ja nur auf eine, finde ich, naheliegende Antwort, nämlich, dass sie ihn nicht sehen sollten, sondern ihn erst einmal hören sollten, was er zu sagen hat. Denn die ganze Geschichte ist ja so gestaltet, dass das eigentlich Wichtige in dem Abschnitt in dem liegt, was Jesus ihnen zu sagen hat, nicht wahr? Und da sollten sie genau hinhören. Und da folgen jetzt weitere Erkenntnisse, wenn man auf diese Spur geht. Man hat für die Predigt drei Punkte. Und der erste Punkt ist ein nachhaltiges, wirklich tiefes Wissen, das kommt immer auf einem Erkenntnisweg zustande. Das ist nicht einfach plötzlich da in der Regel, sondern das erarbeitet man sich. Und ich bin mir sicher, dass es sehr gut war, dass diese beiden gedanklich von Jesus mitgenommen werden auf einen Weg. Passend dazu unterhält sich Jesus mit ihnen ja auch auf dem Weg. Die laufen ja von A nach B, also von Jerusalem nach Emmaus. Und er fragt sie erst einmal, warum seid ihr so traurig? Das ist der Ausgangspunkt dieser gedanklichen Reise. Warum seid ihr so traurig? Und das sollten sie aussprechen, dann erzählen sie ihre Erlebnisse, sie erzählen ihre Sicht dazu, ihren Frust, ihre Traurigkeit. Und in diesem Reden liegt ja schon ein therapeutischer Wert. Und dann fragt Jesus sie, musste Christus nicht dies alles erleiden? Und das ist eine rhetorische Frage. Eine Frage, die die beiden herausfordert, mal darüber nachzudenken und zu überlegen, ob es nicht anders sein könnte, als sie denken. Und dann öffnet er ihnen die Augen. Also nicht die im Kopf, damit sie ihn erkennen, sondern innere Augen des Herzens oder geistliche Augen für eine Botschaft, die in den Heiligen Schriften steckt, die sie doch kennen, Heilige. Sie kannten doch die Heiligen Schriften, unser Altes Testament ist das, ne? Die Heilige Schrift der Juden kannten sie doch. Aber sie waren dafür blind, was darin steckte. Also interessant hier, wie dieser Text uns erzählt, dass ihre äußere Blindheit, ihre Augen wurden gehalten, sie sahen nicht, was offensichtlich war, dem entspricht, was in ihrem Inneren ist, dass sie nämlich blind sind, nicht zu erkennen und zu sehen, was in den Schriften eigentlich steht. Warum können sie eigentlich nicht glauben, was die anderen Jünger ihnen schon bezeugt hatten, die Frauen bezeugt hatten? Weil man Frauen generell misstraut vielleicht, wenn sie irgendwie eine Erscheinung haben. Aber Petrus hat es ja auch gesagt. Und Jesus gibt die Antwort, warum sie nicht glauben können. Er sagt, o ihr Toren, zu trägen Herzens dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Ihr Unglaube hängt daran, dass sie dem Zeugnis der Heiligen Schrift nicht vertrauen. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Also, dass Jesus begann, ihnen die Schrift auszulegen, bevor er sich ihnen dann zeigte. Er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der Heiligen Schrift von ihm gesagt war. Er hätte es ja auch umgekehrt machen können. Jesus hätte ja auch sich ihnen zeigen können, sagen, hallo, ich bin's, ich bin auferstanden. So, und jetzt passt mal auf, jetzt machen wir Bibelkurs. Aber er macht es genau andersrum. Ne? Er will ihnen zuerst Schritt für Schritt ein Verständnis zeigen der alten Schriften und dann sich ihnen zeigen. Und dann sollen sie, was sie mit ihren Augen sehen und erleben, verknüpfen können mit dem, was die Schrift sagt. Und das ist eine wichtige Botschaft, die darin steht. Das ist mein zweiter Punkt. Glaube gründet nicht auf unseren Erfahrungen, sondern auf Gottes Wort. Gottes Wort sagt, warum der Messias kommt, den Propheten. Aus der Schrift kann man lernen, was sein Auftrag ist. Sein Leiden und Sterben, seine Auferstehung, alles längst geoffenbarter Plan Gottes. Aber für sie verschlossene Texte. Verschlossen. Aber er öffnet ihnen die Schrift, so steht es da. Hinterher sagen sie, brannte nicht unser Herz in uns, als er uns die Schrift öffnete, wo im Alten Testament gelesen wird und wo man Christus und sein Heilswerk darin findet, in den alttestamentlichen Geschichten. Da werden die Herzen warm. Brannte nicht unser Herz in uns? Das ist die eigentlich ewige, gültige Offenbarung Jesu Christi, was von ihm geschrieben steht. Das ist gültig, nicht was Einzelne erleben oder erlebt haben. Und deswegen begann Jesus damit. Und das ist auch eine Botschaft für uns. Ne? Wir denken immer, es wäre sehr beeindruckend, wenn wir anderen Menschen von unseren Glaubenserfahrungen erzählen. Das kann man machen. Aber darauf gründet nicht der Glaube. Der muss gegründet sein in der Heiligen Schrift. Und man kann hier auch lernen, dass Auslegungen und Predigten über das Alte Testament, die nicht zu Christus hinführen, schlechte Predigten sind. Es gibt tausende schlechte Predigten in der Welt. Von klugen Menschen, die die Sprachen der Bibel kennen, die alles Mögliche wissen und beherrschen und historisch bewandert sind und so weiter. Und trotzdem mit all ihrer Klugheit sind sie auf dem Emmausweg und haben immer noch Tomaten auf den Augen und sehen Christus nicht. Und solche Predigten sind unglaublich öde und leer. Und die bringen gar keine Freude. Das kann man gleich unterscheiden, werdet ihr auch merken. Kauft euch mal ein theologisches Buch und ich sage es euch, wenn da Christus nicht verkündigt wird und sein Heilswerk ist, das öde. Auch wenn es interessant ist, ne, werden von interessanten Dingen und sowas. Die Herzen werden nicht erwärmt davon. Und diese Jünger, die unterwegs waren, kannten ja die Texte. Kannten sie besser als wir, aber eins sahen sie nicht. Sie lasen das als historische Texte, nicht vom König David, was er alles gemacht hat und so, da hat er den Goliath erschlagen und ja, schön und gut, aber jetzt wird ihnen die Schrift eröffnet, was sie von Christus lehrt und da werden ihre Herzen warm. Vorher hatten sie nur irgendwas im Kopf. Jetzt werden ihre Seele lebendig plötzlich. Ich habe deswegen solche Predigten und Auslegungen von Jugend an geliebt. Und ich sehe aber mit Schrecken, dass sie immer mehr verdrängt werden. Man kommt wieder dahin zu sagen, ja, wir müssen das Alte Testament historisch lesen und nicht da so christliche Sachen reindeuten und so. Das wird gesagt. Ja, das ist großer Käse. So leer wie die Predigten sind dann auch die Kirchen. Wirklich glaubensstärkend und hoffnungsweckend und tröstend ist die Botschaft von Christus. Und das macht Jesus uns hier vor. Am Ende sagen die beiden, unser Herz brannte, als er mit uns redete. Das bedeutet zweierlei. Ich sagte schon, erstens, die Herzen werden erwärmt, wo Christus verkündigt wird, wo er gesehen wird, wo er gefunden wird. Und zweitens, in ihnen geschah ja schon etwas, in ihrem Inneren, nicht? Bevor sie Jesus erkannten, dass er es wirklich ist, war in ihrem Inneren schon etwas im Gange. Denken Sie dann hinterher dran. Das bringt mich zum dritten, letzten Punkt. So wie es beabsichtigt war, dass Ihre Augen erstmal gehalten wurden, damit Sie hören auf die Schriftauslegung, so war auch genau beabsichtigt von Jesus der Zeitpunkt, an dem Sie ihn erkennen sollten. Und wann war nämlich das? Beim Brotbrechen. Da auf einmal ist es. Das ist mein dritter Punkt. Jesus öffnet unseren Blick für ihn in der Feier des Sakraments. Das ist mir ein wichtiger Punkt. Es steht hier im Text, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Auch wieder so komisch, ne? Jetzt hatten sie ihn gerade erkannt, ist er weg. Es ist tatsächlich so, dass viele Christen in der Feier des Abendmahls einen entscheidenden inneren Eindruck bekommen, sozusagen eine geistliche Sicht, die sie vorher nicht hatten. Ich habe das selber auch nicht vermutet, dass es so ist, aber vor einigen Jahren ist eine Studie veröffentlicht worden, und zwar von der Universität in Greifswald. Da gibt es einen Lehrstuhl für Mission und Gemeindeentwicklung. Und die haben eine groß angelegte Studie gemacht, deutschlandweit, und tausende Menschen befragt, die in Kirchen und in Gemeinden, Landeskirchen und Freikirchen aktiv sind. Eine Studie zur Konversion, das heißt, sie haben Menschen gefragt, gab es auf ihrem Lebensweg irgendwo einen entscheidenden Punkt, wo sie von bloßem traditioneller Zugehörigkeit als Kirchenmitglied oder sogar als ganz Fernstehende, auf einmal innerlich angesprochen zu einem lebendigen Glauben an Christus, dem Auferstandenen gekommen sind. Und alle Leute, die da angekreuzt haben, ja, einen solchen Moment gab es in meinem Leben, sind dann angeschaut worden, was waren denn eigentlich die entscheidenden Punkte. Und ein hoher Prozentsatz der Leute, die sagen, in meinem Lebensweg gab es einen Punkt, wo ich wirklich umgekehrt bin und Christus als den Auferstandenen wirklich für mein Leben erkannte, ein hoher Prozentsatz sagt, es war irgendwie im Zusammenhang mit dem Abendmahl. Das hatte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, man muss irgendwelche Anstrengungen machen, man muss als Gemeinde das auf die Beine stellen, dass man die Leute irgendwie interessiert und packt oder so, und dann ist es auf einmal das Abendmahl. Ja, eigentlich verständlich, das, was Jesus geordnet hat, ne? Der Bibeltext gibt ja an dieser Stelle auch keinerlei natürliche Erklärungen dafür, warum nun die beiden plötzlich Jesus erkennen, sondern er sagt einfach, ihnen wurden die Augen geöffnet. Übernatürlich also, ne? So wie sie vorher gehalten waren, wurden sie jetzt geöffnet. Also bitte keine natürliche Erklärung suchen, wie ich schon mal gesehen habe, in so einem Heft für Kindergottesdienst oder so war das, glaube ich, und dann gesagt, ja, und die Art, wie Jesus das Brot brach, da haben sie dann auf einmal gesagt, Nonsens, steht gar nicht da. Also da wird in den Text was rein fantasiert, was da gar nicht steht. Das ist mal der Anfang allen Übels, wenn man in die Bibeltexte was rein interpretiert, was gar nicht da steht. Deswegen fordere ich auch die Gemeinde auf, ihr müsst immer genau hinhören, was ich predige. Ich bin ja nicht davor gefeit, dass mir das vielleicht auch passiert. Man macht sich so seine Gedanken, nicht? Dann malt man was aus und dann sagt man was und das steht aber da gar nicht. Dann müsst ihr das sagen. Dann müsst ihr aufstehen und sagen, ey, pass mal auf, das steht doch gar nicht da. Ich bin da noch nicht beleidigt. Hoffentlich. Und weil nämlich viele, die sich mit der Bibel rumstreiten, die sagen, ach ja, das ist ja komisch. Und so. Meistens ist es so, dass sie nicht der Bibel widersprechen, sondern nehmen, was menschliche Fantasie in die Bibeltexte reingedeutet hat. Und das stellt sich dann als falsch heraus, nicht? Und dann sagt man, ach, die Bibel ist komisch. Nee, die ist nicht komisch, die ist ganz nüchtern. Also ich möchte Folgendes aus diesem Text mitnehmen, für mich und für uns als Gemeinde. Erstens, wo wir die Worte der Bibel auslegen, und zwar das ganze Christusgeschehen aus der Heiligen Schrift anlegen, da werden Herzen erwärmt. Da können wir uns ganz gewiss drauf verlassen. Nicht alle Herzen vielleicht, aber immerhin einige. Und ich habe gebetet, dass es ausgerechnet auch heute dein Herz ist, was angeregt wird. Und zweitens, wenn wir dann einfach mit den Menschen das Abendmahl feiern, so wie Christus es eingesetzt hat, dann werden die Augen für seine Gegenwart geöffnet. Es kann sein, dass das einen ganz kleinen Augenblick währt. Man hat also diese Abendmahlsgemeinschaft und dann ist auf einmal ein lichter Moment, wo ein Sonnenstrahl der Herrlichkeit Gottes in unsere Herzen fällt. Und dann ist das vielleicht vorbei, aber das ist egal. Er verschwand dann vor ihren Augen, nicht? Aber sie gehen zurück und sagen, der Herr ist uns erschienen. Und da gibt also beides einen schönen Zusammenhang, ein Zusammenspiel. Martin Luther hat so gesagt, es gibt ein äußeres Zeugnis, das ist die Heilige Schrift, was sie uns sagt. Und es gibt ein inneres Zeugnis, Gott schenkt durch seinen Heiligen Geist uns auch manchmal einen inneren Moment, eine Offenbarung, wo wir etwas erkennen, was sehr persönlich auch ist und was zusammenpasst mit dem, was die Schrift uns sagt, und dann kommen wir zu einem fröhlichen, festen Glauben. Die beiden Jünger brechen noch an demselben Abend auf, obwohl es Nacht werden will. Und sie gingen jetzt den ganzen Weg wieder zurück nach Jerusalem. Also da, wo Herzen wirklich ergriffen werden von dem auferstandenen Christus und durch sein Wort erwärmt werden, da weicht die Perspektivlosigkeit des Unglaubens und die Lähmung, die dann da ist, die weicht einer Dynamik und der Bewegung. Und jetzt möchte ich doch mal was reininterpretieren in den Text, aber ich kündige es wenigstens an. Also ich stelle mir vor, dass die beiden enttäuscht, weil ihre Hoffnungen zerplatzt waren, niedergeschlagen und traurig, mit hängenden Schultern den Weg gingen von Jerusalem nach Emmaus. Man sieht es ja Menschen an, schon an ihrem Gang, oft, ob sie beschwert sind, traurig und so. Ne? Und dann, als sie Christus gesehen hatten, am selben Abend, obwohl sie vorher gesagt hatten, bleibe bei uns, es will schon Abend werden, geh nicht weiter, nicht übernachten hier in Emmaus, gehen sie noch am Abend in der Nacht zurück nach Jerusalem. Ich stelle mir vor, schnellen Schrittes, mit einer gewissen Begeisterung. Und kaum sind sie da, da rufen sie es auch schon hinaus. Christus ist auferstanden und er ist uns erschienen. Und die anderen Jünger sind auch noch alle wach. Merkt ihr, was da für eine Dynamik ist? Die sind nicht schlafen gegangen. Christlicher Glaube ist nicht müde. Die haben gefeiert. Und die kommen da jetzt alle hinzu in diese Party. Und da ist alles reingedeutet, merkt ihr, wisst ihr, ne? Alles in die Bühne reingedeutet. Aber so stelle ich es mir vor, dass wir da eine Party haben, weil der Herr ist aufgestanden. Die Perspektivlosigkeit, die Lähmung, die Langeweile, alles weggeblasen. Alles weggeblasen. Das schenke Gott uns durch Jesus Christus, den auferstandenen Herrn. Amen.